Noch mal oben drauf drücken, vielleicht wird es besser. Ah ja, okay, ich habe keinen Monitor. Vielleicht kann man das noch ändern, damit ich nicht so laut spreche. Gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist das, wo ihr innerlich geistlich unterwegs sein wollt in dieser Woche. Und nun hat die Leiterschaft mir das Vertrauen ausgesprochen, euch hier ein bisschen vom Wort Gottes zu begleiten, um den Glauben für die Inhalte dieses Generalthemas anzufachen. Ich habe schon ein bisschen gerungen, weil das ist ein Riesenthema. Irgendwann einmal, wenn ich Zeit habe, werde ich mal ein dickes Buch schreiben, Geschichten des Heiligen Geistes. Da schlägt mein Herz hoch, das hat mein Leben reich gemacht. Aber ich halte mich mal an unseren Herrn Jesus Christus und er erzählt keine Geschichten vorweg, sondern wenn Jesus unterwegs war, dann hat er immer erst gelehrt, dann wurde er volkstümlich und hat gepredigt und dann hat er gehandelt. Seid ihr bereit? Gelehrt, gepredigt, gehandelt. Wir schauen einmal hinein, wie die Bibel uns den Heiligen Geist nahe bringt. Warum? Die Hauptintention im Gebet, die ich so gehört habe, war, dass Jesus gerne möchte, dass Leute, die in Bezug auf die Beziehung zum Heiligen Geist noch so am Rande stehen, vielleicht auch Argumente haben aufgrund von bestimmten Erfahrungen oder Beobachtungen, dass sie ein bisschen Skepsis in sich tragen in Sachen Spiritualität und vielleicht manche sogar Angst. Und soweit ich das Vaterherz Gottes gespürt habe, möchte er dem dienen. Möchte euch mit dabei haben an diesem Wochenende. Und morgen in der ersten Einheit, dann gehen wir richtig vorwärts und werden das Thema der Taufe im Heiligen Geist lehren, predigten, Praxis. Okay, ja. Und dann tasten wir uns mal weiter vor. Jedenfalls habe ich meine Antenne ausgefahren zum Herrn hin. Ich habe einen Lehrtext. Das ist die wärmste und längste Empfehlung Jesu Christi über den Heiligen Geist. Aus Johannes 16, hier aufgeschlagen bei mir, ab Vers 7. Jesus hat seine Gläubigen um sich, seine Jünger, und er sagt ihnen, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Wenn er gekommen ist, und jetzt kommen markante Sachen, wird er die Welt überführen von Sünden, von Gerechtigkeit, von Gericht. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Und die heilige Zahl 7 muss voll. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. So, jetzt habe ich schon mal mit meinen Fingern versucht, diesen Text ein bisschen einzuteilen. Ich steige aber nicht gleich ein, sondern mal auf dem Berg gesessen und mal runtergeguckt, Christentum in Deutschland mit seiner Geschichte will ich nicht ganz aufschlagen. Aber de facto ist es so, dass über die Dreieinigkeit Gottes schon sehr viel diskutiert und spekuliert worden ist. Es gibt Leute, die sich damit schwer tun, mit der Dreieinigkeit Gottes. Das sind besonders die jüdisch Gläubigen, die den monotheistischen, den einen Gott in ihrem Glauben besonders haben, während die neutestamentlichen Christen gelehrt worden sind, zumindest von der Lehre, von der Unterweisung, dass das dieser Gott ein Dreieiniger ist, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die meisten Christen haben mit dem Gott Vater, es sei denn, sie haben also eine väterliche Autoritätsschädigung in sich, eigentlich nicht so große Schwierigkeiten haben, dass da ein Gott Vater im Himmel thront, alle Macht hat. und dass er nun seinen Sohn gab, Jesus Christus, da doppelt sich schon was. Dann ist es nicht mehr der eine Gott, sondern dann kommt Jesus noch dazu. Und spätestens dann mit dem Geist wird es mirakulös. Jedenfalls, Jesus war noch was irgendwie geschichtlich zum Anfassen, aber der Heilige Geist, unsichtbar und so weiter, wie verträgt sich das? Wie stehen die zueinander? Ich habe gerade von einem Dr. Kirchner, evangelischen Theologen, von den konservativ bekennenden Christen, einen richtigen Hetzartikel gelesen über die Christen, die also an die Person des Heiligen Geistes glauben. Jedenfalls lese ich oder habe ich euch vorgelesen eben aus Johannes 16 die längste Lehreinheit Jesu, die man überschreiben kann mit eine warme Empfehlung oder die warme Empfehlung Jesu für den Heiligen Geist. Und wenn wir schauen, was die Bibel über den Vater sagt, er gibt uns das Gesetz, kurz zusammengefasst, Jesus erfüllt das Gesetz, damit auch die Menschen, dann kommt Nummer 3, den Geist Gottes bekommen können. Der Heilige Geist bewirkt also Göttliches in uns. Wir können sehr schwer einfach nur Jesus Nachfolger werden, wenn nicht Gott auch dafür sorgt, dass er uns befähigt, Jesus nachzufolgen. Weil es gibt sehr viele brave Menschen, ich vermute, hier ist eine hohe Prozentzahl an braven Menschen, die also vielleicht auch gute Erziehung zu Hause genossen haben und gebildet sind und ihren Weg gehen und nun kommt das Christentum noch dazu und sich da auch ordentlich verhalten wollen. Sie haben es gelernt, sich anzupassen und eins und eins zusammenzuzählen und so schwierig sind die Predigten hier nicht, das kann man alles ganz gut nehmen. Und doch in der Umsetzung, wenn man ehrlich ist, ist da so ein dauerhafter Widerstreit. Es ist nicht so ein Fluss mit dem christlichen Glauben, es ist eher eine Anstrengung. Und wenn man dann also so aus der christlichen Gemeinschaft wieder entlassen wird und allein zu Hause ist, ist man wieder, wer man ist. Und die Bibel sagt darüber, dass der natürliche Mensch, selbst beim Christen, kommen wir irgendwie morgen Nachmittag noch drauf, tatsächlich gegen das ist, was vom Geist Gottes ist. Also sind wir alle potenzielle Feinde des Geistes, von unserer Natur. Vom Verstand her möchtest du sagen, nee, Gott ist gut, Jesus gut, Heiliger Geist ist gut, Beifall, das glaube ich auch. Und das ist auch schnell auswendig gelehrt und gesagt. Aber was die Wesensfähigkeiten des Heiligen Geistes betrifft, ist noch lange nicht garantiert, dass man hier kooperiert, sondern eher imitiert. Wenn ich das Neue Testament lese und an die Himmelfahrt Jesu denke, muss ich, wenn ich die Episteln weiter, also die Lehrbriefe weiterlese, von der Apostelgeschichte beginnen, entdecken, dass der Heilige Geist die wertvollste Person auf dieser Erde seitdem ist. Da schluckt der ein oder andere, denn ich selber bin auch, jedenfalls was meine geistige Berufung betrifft, in einer evangelischen Landeskirche gewesen. Und da hieß das immer, du bist Christ, du hast den Geist. Das ist ja schön. Also mit Jesus gleich das ganze Paket. Aber ich habe danach gefragt, was meint ihr, wie ich habe den Geist? Ja, durch Jesus werden wir befähigt, den Geist zu bekommen. Da habe ich gesagt, ja, zeig mir, wo steht das? Das Werk Jesu an uns ist, unseren Geist, der gefallen ist, zu einem neuen Geist zu machen. Und dadurch bekommst du den Heiligen Geist. Und sage ich, und jetzt ist er da drin. Ich merke nicht immer so viel davon. Muss ich da irgendwie eine Beziehung aufnehmen oder ist er einfach da? ja, beruhig dich, konzentriere dich auf Jesus, du hast den Heiligen Geist. Okay, aber die Lehre Jesu, finde ich, ist echt überfordernd, wenn man also genau liest. Damals habe ich noch Maschinenbau studiert und dachte, ja, das muss man dann lernen und dann tun. Aber wenn ich ehrlich war, ich hatte auch Neigung zur Heuchelei, so zu tun, als wenn alles in Ordnung ist, weil ich ja Christ bin. Aber wenn ich ehrlich war, muss ich sagen, fast wie Petrus, ich bin ein sündiger Mensch, Jesus bleibt mir ein bisschen auf Distanz. Also wir passen nicht wirklich so doll zusammen. Wie kommt diese Leichtigkeit zustande? Und später kam mir so ein Bild, als ich Vater wurde. Ich nehme das einfach mal, da ist mein Sohn Dominik. Der wäre nicht ohne mich. Ja, zumindest zu 50%, wenn man das denn jetzt so rechnen will. Meine Frau hat auch 50% im Ei dazu geliefert und so weiter. Sind das zusammen ergab dann unseren Sohn. Im Prinzip hat er mich jetzt. Er hat mich, ohne mich wäre er nicht. Also sieh jetzt zu, wie du klarkommst. Du hast mich. Bloß der Kerl war nie dumm. Wenn der irgendwie hingefallen, Papa, mein Knie tut so weh, komm mal und so weiter. Immer dieses Rufen vom Papa, obwohl er mich ja schon hat. Oder dieses Kümmern oder diese doofe Fahrradkette, ich kriege die nicht rauf, guck meine Hände an. Komm, komm Papa, komm. Und der hat da mehr draus gemacht. Also der war nicht zufrieden mit dem, dass er mich hat und wegen mir ist und lebt, sondern er wollte mehr. Und ehrlich, ich meine, wir haben alle mal unsere Kindheitstage durchlebt und durchlitten, allem Schönen und Guten und auch Negativen. Macht ja Sinn, wenn man einen Vater hat und der nicht einfach verschwindet aus der Familie. Also wer dieses Vorrecht hatte, sein Zeuger und dann auch zugleich Vater dauerhaft zu haben in seiner Kindheit, der hat eine Menge Vertrauen in sich bewahrt bekommen. Der hat bei weitem keine so großen Vereinsamungsängste oder Verlassenheitsängste wie einer, dessen Vater sich auf und davon gemacht hat und diese Verpflichtung für Sohn oder Tochter nicht übernommen hat. Und Jesus hat in diesem Zusammenhang einen sehr wichtigen Satz gesagt. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Wir sprechen von Scheidungswaisen und so weiter. Also die Leute, die nicht mehr jemand haben, der verantwortungsliebevoll sich kümmert. Und der Heilige Geist soll jetzt der sein, der sich kümmert. Die wertvollste Person, die uns Gott vermittelt und präsentiert. Jesus und Gott Vater sind ja jetzt im Himmel. Und seit Pfingsten ist der Heilige Geist da. Später, als ich Theologie studierte, habe ich noch mit einem guten Studienfreund, der zwar ein paar Semester über mir war, als ich lutherische Theologie studierte, nochmal darüber diskutiert und gesagt, also da ist mehr. Sagte ich dem George, der mittlerweile Doktor der Theologie war. Ich sagte, da ist mehr. Gott hat wirklich rundum versorgt. Wir müssen nicht nur tapfer sein und diszipliniert, wir können uns auch helfen lassen, da wo wir schwach sind. Und mir scheint so, je mehr Schwäche, je mehr Gnade da. Wenn man sich also demütigt und seine Schwächen offenbart, wäre er bereit, dieses Vakuum in uns auszufüllen mit seinen Kräften und Möglichkeiten. In Markus 16, 19 heißt es, der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen, setzte sich zur Rechten Gottes. Warum sonst sollte Jesus von seiner Wiederkunft sprechen, wenn das nicht gewesen wäre? Und dann hat er hinterlassen, lehrmäßig, ich werde euch den Beistand, Parakletos, ein anderes Wort für den Heiligen Geist, zu euch senden mit dem Vater zusammen. Wie ist das nun zu verstehen? wenn man jetzt den Vater im Himmel, der ist ja auch alt und gemütlich, und dann Jesus, der so kraftvoll mit 33 auffuhr gen Himmel, da sind wir sehr Jesus-orientiert, wenn wir das denn schaffen. Aber jetzt noch der Heilige Geist, wenn ich mich jetzt dem Heiligen Geist zuwende, wird Jesus da nicht eifersüchtig? Oder der Vater, der rutscht ganz runter von meinem Interesse, wenn ich nicht aufpasse. Also jetzt versuchen wir also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist irgendwie gerecht zu werden, wenn wir uns dann für die dritte Person auch noch öffnen. Leute, das ist gar nicht so anstrengend. Lasst mich ein physikalisches Bild nehmen. Es heißt nicht umsonst der dreieinige Gott. Stellt euch den Planeten die Sonne vor. Und diese Sonne sendet auf unseren Planeten Erde Licht. Das nennen wir Tag. Und dieses Licht macht was hier mit uns. Es präsentiert Wärme. Seid ihr dabei? Wenn ich jetzt dem Planet Sonne Gott Vater zuordne und Jesus, passt ja auch durch ein Bibelzitat, das Licht dieser Welt, und ordne dem Heiligen Geist die Wärme dieses Lichtes zu, wo liegt die Konkurrenz? Ich kann mich doch mit geschlossenen Augen, dann wird es ein bisschen dunkler am Strand, möglicherweise lege ich noch Muscheln drauf, mich herrlich der Wärme der Sonne hingeben. Und wer es denn liebt, macht das auch. Ich schätze das sehr und komme gar nicht auf den Gedanken, dass Planet Sonne jetzt traurige Augen kriegt, weil ich die Wärme so genieße. Oder das Licht jetzt traurig ist, weil ich mich nicht blenden lassen will und für einen Moment einfach nur mal die Wärme genieße. Und dann wiederum nach so trüben Wintermonaten wie jetzt, wenn endlich mal die Sonne hinter den Wolken vorschaut, dann, ach, da guckt man auch mal hoch, kneift die Augen zusammen und genießt. Und alles, was mit Vitamin D da meinen Knochenaufbau noch küsst, diese Sonnenstrahlen. Und natürlich dann Gott Vater, die Sonne selbst. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Also unser Herr hat uns als Gemeinde zu seinem Leib gemacht und er hat uns einen Geist gegeben. Das ist einer, der durch uns Werke tun will, die Jesus ehren, damit in allem Gott die Ehre bekommt. Das ist nochmal so ein ganz schwieriger Punkt. Dazu muss man wissen, dass Gott menschlich gesprochen eine Schwäche hat. Er ist ohne Sünde. Wer bin ich? Ihm eine Schwäche. Aber menschlich gesprochen. Er ist nämlich, wenn jemand seine Ehre klaut, eifersüchtig. Steht in der Bibel. Deswegen darf ich sagen als Bibellehrer. Also wenn wir jetzt so eine Gottesimitation hinkriegen würden und das mit unserem eigenen Verstand, mit unserem Gehorsam und unserer Disziplin gute Werke tun, könnten wir ja dann, wenn die Lorbeeren verteilt werden, auch so ein bisschen die Hand aufhalten und sagen, waren wir nicht gut. Dabei sollten wir erkennen, dass Gott nur Göttliches wirken kann. Und wenn es um das göttliche Wirken geht, dürfen wir uns nichts abschneiden und so tun, als wäre es aus uns, sondern wir haben mit ganzem Herzen und Leben darauf zu achten, Gott in allem die Ehre zu geben. Und je mehr wir diesem Geschenk des Heiligen Geistes Raum geben in unserem Leben, je klarer wird es vom Herzen her, dass dieser Heilige Geist uns dazu geholfen hat, die richtigen Gedanken gegeben hat, die richtigen Kräfte gewirkt hat und. In Epheser 2, Vers 18 steht, denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Der Heilige Geist gibt uns letztendlich auch Richtung. Woher kommt die Wärme, Ah, sie kommt von da, wenn ich die Augen geschlossen habe. Da ist das Licht und da ist die Sonne. Wir kriegen einen Zugang zu dem durch die Präsenz Gottes. Der Heilige Geist hat zuallererst also einen Gemeinschaftsauftrag mit uns, nämlich uns zu nehmen und zu sammeln und mit Jesus und dem Vater in Verbindung zu bringen und uns für ihn zu öffnen. Das ist die Lehre der Heiligen Schrift. Paulus wusste sogar zu sagen in 2. Korinther 1, 22, dass er, unser Herr, uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Da spricht er jetzt zu charismatischen Christen, die die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Und sagt, mit dieser Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist habt ihr einen Pfand bekommen und das gibt euch ein Anrecht und einen Zugang zu dem, wenn ihr einmal sterbt, der auf euch wartet, Jesus, und der kommen wird, um euch zu holen. Wie lief das jetzt mit dem Heiligen Geist bei Jesus? Bei Jesus war es ja so, dass er nicht in Sünde gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Das heißt, sein Geist bedurfte keiner Wiedergeburt. Müsste ich das noch mal kurz erklären? Mache ich. Für die jungen Leute. Vielleicht habt ihr ja gefehlt in dem Gottesdienst hier, als das behandelt wurde. Die Bibel sagt ja, dass wenn der Mensch, also wir sind am Anfang der Bibel, wenn der Mensch sündigt oder von diesem Baum isst mit der Frucht, die verboten war zu essen, dann würde er sterben. Wenn man jetzt Hebräisch studiert hat, entdeckt man ein Wort, Chaver, das heißt sterbend sterben. Das macht für uns keinen Sinn, entweder stirbt man, ist tot, fertig, aber sterbend sterben. Aber das deutet auf etwas hin, denn Adam und Eva starben ja nicht am Leib, als sie die Frucht aßen. Und auch ihre Seele, ihre Psyche, wo das Willenskräfte drin sind, Verstand drin ist und auch Gefühlswelt drin ist, war ja auch weiter. Die hatten sich ja lieb und Eva wusste, was sie wollte und Adam auch und wie das so ist in der Ehe. Also das war alles noch intakt, aber was ist denn nun gestorben? Und da wir geschaffen worden sind nach dem dreieinigen Gott, nach seinem Bilde, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, hat Gott uns geschaffen mit Leib, Seele und Geist und widerspiegelt etwas von der Dreieinigkeit Gottes. Der Leib ist nicht gestorben, als die Sünde kam, die Seele ist nicht gestorben, als die Sünde kam, also ist der Geist gestorben. Und der Geist hatte die Fähigkeit der Verbindung zu Gott. Weil er aber ewig ist und nicht sterben kann, ist er in einem sterbend sterbenden Zustand. Und wenn Jesus sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, spricht er genau von diesem Zustand. Wir alle sind in Sünde geboren und bedürfen alle dieser Wiedergeburt. Und wenn wir Jesus annehmen und diesen Preis glauben, dass er vor Gott unsere Schuld gesühnt hat, kann tatsächlich aufgrund dieses Glaubens an Christi Vergebung der Geist von Gott kommen und uns Neues schenken. Ein Neues ist geworden in uns. Das ist der neue Geist, der wiedergeborene Geist. Der will später auch noch reden, morgen Nachmittag. Ne? Der Geist möchte gerne Glossolalia, also in himmlischen Sprachen möchte er. Ich hoffe, du hast noch kein stummen Geist. Ne? Der möchte sich auch entwickeln, aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Geist, der jetzt in uns ist, ist eine Gabe Gottes, damit wir geistliches Leben haben und Kinder Gottes sind. Und nun sind wir eingeladen, zu diesem Herrn zu kommen und uns mit diesem Geist jetzt zu entwickeln. Denn man kann nach Hebräer 6 tatsächlich lange Christ sein, ohne dass der Geist wächst. Nein, Hebräer 5, die letzten Verse heißt es, ihr, die ihr der Zeit nach schon geistlich gesehen Lehrer sein sollte, Väter und Mütter sein sollte, neues geistliches Leben hervorbringen sollte. Ihr bedürft wiederum der Anfangsnahrung, der Milchnahrung wie Babys. Also es ist keine Garantie, wenn du 20 Jahre Christ bist, dass dein Geist auch wirklich sich entwickelt hat und gewachsen ist. Aber er kann wachsen. Im Geiste können wir Väter und Mütter werden. Und Väter und Mütter hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Leben. Zeugungskraft, Gebären von neuem geistlichen Leben, das heißt einen Heiden zum Christen machen, das ist unsere geistliche Vater- und Mutterschaft. Und das will in unserem Geist sich entwickeln. Jesus hat aber jetzt nicht diese sündige Geburt gehabt, sondern der Geist hat ihn geboren. Und von ihm heißt es, dass er am Schluss seines Lebens ohne Sünde war. Das heißt, nicht mal seine Feinde konnten ihm eine Sünde nachsagen. Du kannst deine Freunde fragen, die werden sehr human mit dir sein, wenn du sagst, sag mal, wo sind meine Fehler und so. Oh, du bist schon schwer in Ordnung und so. Aber frag mal deine Feinde. Die werden dir sofort sagen, was bei dir alles schiefläuft. Ist ja auch erstaunlich, wie die Agnostiker und Heiden in unserer Gesellschaft wissen, wie ein Christ sich zu benehmen hat. Das liegt daran, dass der Mensch weiß, was gut und böse ist. Ganz tief im Herzen weiß er, wie er sein müsste, auch selber sein müsste. Und wenn einer sagt, er ist Christ, sofort kommen die Kritiker und sagen, du müsstest aber, wenn du Christ bist, noch so und noch so und noch so. Recht haben sie. Ja. Recht haben sie. Aber wie können wir das alleine? Wir brauchen die Hilfe, die Gott durch Jesus hinterlassen hat. Und Jesus brauchte sie auch. Er brauchte keine Wiedergeburt im Geist, weil er ohne Sünde war. Und seine Seele war intakt, sein Leib war intakt. Und trotzdem kam der Tag, bei ihm war es das 30. Lebensjahr, wo er sich taufen ließ im Wasser von Johannes dem Täufer. Und dort bei dieser Taufe heißt es, und als Jesus getauft war, Matthäus 3,16, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren auf sich kommen. Dann wurde Jesus von dem Geist, der auf ihn gekommen ist, in die Wüste hinausgeführt, um dort von dem Teufel versucht zu werden. So die Bibel über Jesus. Ist sonderbar, aber Jesus brauchte den Heiligen Geist. Einige sagen, also Heiligen Geist kriegen, da müsste ich noch eine Nummer heiliger leben. Das bedeutet also noch mehr Anstrengung. Aber unsere normale Natur kann nicht göttlich sein. Also gut, wenn ihr jetzt alle eure Augen schließt und ich hier trompete wie ein Elefant und stampfe wie ein Elefant, dann würdet ihr sagen, ja, es trompetet da vielleicht ein Elefant und er stampft wie ein Elefant, aber wenn ihr eure Augen macht, ist es nur der Elzel. Und ich bin Mensch und der Elefant ist ein Elefant, ich kann kein Elefant sein, ich kann so ein bisschen nachahmen, wenn ich gut bin, aber ich kann es nicht sein. Und wenn Gott uns nicht hilft, mit seinem Geist geistlich zu leben, dann werden wir natürlich leben. Wir werden weiter unsere Leib-Seele-Beziehung pflegen und der Geist, der babyhaft da so hinvegetiert, trotz Wiedergeburt, der entwickelt sich nicht. Wir sprechen dann in der Bibel von fleischlichen Christen. Also die Seele ist da und der Leib, der Magen knurrt, der Verstand kombiniert und sagt, der braucht Essen. Und dann kommen die entsprechenden Hungergefühle und das Wasser läuft zusammen. Also Seele und Leib arbeiten sehr gut zusammen und irgendwann kommt der Befehl zum Kühlschrank. Und dann den Kühlschrank und dann Speckbraten und Eier und so weiter oder Pizza bestellen, Telefon, was war das noch? Seele und Leib arbeiten gut zusammen, aber es bleibt immer im natürlichen Bereich. Es ist eben Mensch und nicht Elefant oder Mensch, eben nicht göttlich. Und so kommt der Herr und sagt, ihr braucht Göttliches. Und selbst Jesus, der ohne Sünde war und die Bibel kannte, einige sagen, ja, wenn ich noch ein bisschen mehr Bibel lesen würde, würde Gott mir vielleicht seinen Geist geben und mich bevollmächtigen, dass ich große Taten mit dem Herrn tun kann. Oder wenn ich diese und jene Sünde noch mal unter die Füße kriegen würde, dann würde ich mich trauen, um den Heiligen Geist zu bitten. Hör mal, dieser Leistungskodex, Jesus hat das doch alles schon gehabt, aber hat er denn schon mit 14 Jahren mal kurz den ersten Schülerhauskreis aufgemacht? Nein. Und er hat auch mit 15 noch nicht die ersten Zahnschmerzen geheilt? Nein. Und er hat mit 16 auch noch nicht das erste Dämönchen ausgetrieben? Nein. Und er hat auch noch nicht mit 18 schon mal hier oder da irgendwie Naturwunder, Wolke, steh still, Power holt die Ernte ein oder so. Nein. Die Bibel schweigt, geistliche Tätigkeiten waren nicht da. Die begannen erst, als Jesus mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet worden ist. Dann wurde es spannend. Und euer Titel gefällt mir, gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn wenn man dieses Beispiel, unser Vorbild Jesus betrachtet, was der Heilige Geist mit Jesus gemacht hat, so ist das überhaupt nicht nach unserem Sensationsgeschmack. Er kommt da jetzt nicht so geistlich strotzend vor Kraft aus dem Taufwasser und guckt sich um und sagt, wo ist hier der Teufel in Menschen oder was weiß ich, sondern es geht zuallererst, wenn der Heilige Geist zu einem kommt, um Beziehung. Gemeinsam mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs. Um Beziehung. Und was macht der Geist mit dem armen Jesus, der jetzt sein Gesellengeschirr bei Vater abgegeben hat und aus der Zimmerei ausgestiegen, um zu predigen? Er geht mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist das will, in die Wüste. Nicht an den Strand, in die Wüste. Und dort soll er jetzt nicht essen. Na, was für ein Programm. Also, es gibt ja Leute, die sagen, mit dem Heiligen Geist ist eine ganz dufte Geschichte. Ich weiß nicht, ob die immer vom Geist geleitet sind, diese Leute. Der Heilige Geist möchte zuallererst Treue-Test. Denn es wird Zeiten und Situationen geben, da muss man auf den Impuls des Geistes auch manchmal zu warten, um dann zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Impuls zu servieren und das rechte Gebet zu sprechen. Man muss in eine Abhängigkeit treten und wir wollen doch alle frei sein. Aber Jesus verlor seine Freiheit im menschlichen Sinne, als der Geist auf ihn kam. Er nahm ihn in die Wüste und dann kam das Programm nicht nur des Fastens, dürrer Ort, keine Leute, kein Cola-Automat, kein Restaurant, nicht, das ganze trockene Programm. Nicht nur 2 Tage oder 5 Tage oder 7 Tage, 40. Und das war krass, denn wir wissen aus der Medizin, ungefähr nach 40 Tagen sind die überschüssigen Zellen unseres Leibes abgearbeitet und dann ernährt sich der Körper von gesunden Zellen und dann tut Hungern erst weh. Aber ich will kein Fastenseminar halten. Hier an diesem Punkt musste Jesus hingeführt werden. Es hungerte ihn und da sehen wir im Aramäischen dieses Wort des Schmerzes aufgrund von Fasten. Und dann kommt der Teufel und sagt, du hast doch den Geist, mach doch Steine zu Brot, du kannst das doch. Und er hat Hunger und er weiß, dass dieser Hunger jetzt Substanz fordert, von seinem ihn krank machen würde, töten würde letztendlich. Und er sagt, ich habe Hunger, aber ich bin unter höherer Führung, unter anderer Führung. Ich will nicht deine Impulse nehmen, auch wenn sie fromm angestrichen sind. Und so auch später auf der Zinne des Tempels da oben, spring doch mal runter. Und dann kommt der Teufel mit Bibel, Zitat Psalm 91, und sagt, das steht doch da geschrieben, Vers 11, wenn du schrankst und dann kommen die Engel und die werden dafür sorgen, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Geht schon gut, komm, zeig mal, was du kannst, du Glaubensheld. Und Jesus sagt, nein, nein, das bist du, aber ich stehe unter einer anderen Führung, ich muss warten, bis die richtige Impuls kommt. Und dann sagt er, wiederum steht geschrieben, weil der Geist macht ihn lebendig, man soll Gott nicht versuchen im Sinne von, ach komm, wollen wir mal sehen, ob Gott mich bewahrt, fahren wir mal mit 100 um die Kurve gegen den Baum, mal sehen, was rauskommt. Nein, so nicht, unser Herr hielt durch und dann heißt es so schön, als die Beziehung, die Gemeinschaft unter der Kraft des Heiligen Geistes sich mit ihm vereint hat in dieser Entbehrungszeit, dann war er diensttauglich und dann heißt es, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes in seine Heimat zurück, Lukas 4,14, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Stellt sich unter die Führung, es geht nicht am Anfang um Wunder, es geht um Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und Liebe. Es geht um Vertrauen zum Heiligen Geist. Es geht um Gehorsam zum Heiligen Geist. Erst dann kommt der Dienst des Geistes und dann wollte Jesus seine Jünger da auch drin sehen. Ich springe in meinem Text und komme in dieses wunderschöne Finale, das uns Jesus dann über den Heiligen Geist schon im Vorfeld sagt, Johannes 14, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Das ist nicht eine emotionale Stundennummer, sondern das ist was Dauerhaftes. Also nicht so, der Geist kommt, dann hat er mal wieder keine Lust, ist wieder weg, sondern auf ewig, das ist für mich immer wie Testament lesen, da muss man aufs Wort achten. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, ist die schlechte Nachricht. Wenn man kein Christ ist, kann man diesen guten Geist nicht. Unser Volksmund sagt ja, der ist von allen guten Geistern verlassen. Ich sage, nee, das gibt nur einen guten Geist. Nur einen guten Geist. Und den können der Nicht-Christ oder der Namens-Christ oder was weiß ich, für einen Mensch, der Christus nicht als Erlöser in sich trägt, kann er diesen Geist nicht bekommen. Das ist die schlechte Nachricht. Man kann aber Christ werden, ganz am Rande. Dann hat man einen Zugang. Weil sie ihn nicht sehen und ihn auch nicht kennen. Ihr habt den Heiligen Geist schon kennengelernt und er wird dann auch bei euch bleiben und auch in euch sein. Ich werde dann zum Vater gehen und ihn bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, Vers 16 bis 20, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch dann wieder, aber da müsst ihr noch warten, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber könnt mich durch den Geist sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ewig. In jenen Tagen werdet ihr das dann nach und nach erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich durch meinen Geist in euch. Der Heilige Geist hat also den Auftrag, sich um die Christen zu kümmern, damit wir uns nicht allein fühlen. Wohin ich jetzt gehe, könnt ihr nicht mitkommen, sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt. Es kommt aber die Zeit, dass euch der Heilige Geist von dieser Erde nehmen wird, aber dann wird er uns hinbringen zu dem, der uns liebt und alles für uns getan hat, Jesus Christus. So hat der Heilige Geist also eine enorme Wirkung als Auftrag auf unser Leben und deswegen empfiehlt Jesus ihn so warm. Ich fasse zusammen und kehre zurück zum angelesenen Predigttext. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Das Wort nützlich heißt Frucht bringt, effizienter, besser für euch. Normalerweise müsste man sagen, nee. Also als ich das als Jugendlicher mal gelesen habe und noch so ein bisschen kritisch drauf war und meine eigene Identität suchte, habe ich gedacht, nee Herr, da liegst du falsch. Es wäre besser gewesen, du wärst geblieben. Habe ich mir so vorgestellt. Jesus so live? Echt? Man hat Fragen? Kurz mal aufsuchen oder anmailen oder SMS? Sag mal, wie würdest du entscheiden? Und Jesus sagt dann, es ist euch aber besser, dass ich weggehe, damit ihr nicht allein seid, denn wenn ich nicht weggehe, sagt er, wird der Heilige Geist nicht zu euch kommen können. Da habe ich auch als Bibellehrer keine Antwort drauf. Also ich hätte gesagt, Jesus, du bleibst hier, meinetwegen, wenn der Heilige Geist noch kommen soll, den auch noch. Aber wichtig ist du, du bist der Auferstandene, du bleibst jung, immer so Mitte 20. Und je länger du auf der Erde bist, so nach 100 Jahren, das ist doch eine Attraktion. Die Leute kennen dich schon. Einige sind schon gestorben, die ich kann gar nicht. Du bist immer vital. Und du könntest reisen, ohne Reisekosten. Du beamst dich von einem Ort zum anderen. So habe ich als Jugendlicher gedacht. Das wäre doch viel schöner, wenn du geblieben wärst. Und dann habe ich so meine Fantasie springen lassen. Und dann dachte ich, naja, okay, ich arbeite hier irgendwo am Nordrand der Lüneburger Heide in so einem Dorf als Pastor. Wann kommt er denn mal zu uns? Und da habe ich gemerkt, als ich die Weltkarte studierte, also wenn die nicht zu lange Crusades in den USA machen mit ihm, die werden wahrscheinlich beste Beziehungen haben und so weiter, alle 5 Jahre, so 3 Tage so, Norddeutschland. Und dann kommt er, natürlich tausende Leute da, spricht gewaltig, segnet die Leute. Und alle sind begeistert, als er dann vor ihren Augen verschwindet, um nach Afrika zu gehen, die nächste Crusade. Dann kommen aber am Montag schon die ersten Anrufe beim Pastor. Du, ich habe da ein neues Problem. Das war sehr gesegnet mit Jesus gestern, aber wie geht das? Kann Jesus nicht früher kommen in unsere Gemeinde? Wäre es nicht möglich, dass du dann auch einen Seelsorgetermin organisieren könntest, dass ich mit ihm und da merkte ich, das wird jetzt alles sehr schwierig. Wenn er sagt, ich sage euch die Wahrheit, in meiner kritischen Denkzeit habe ich gedacht, aha, endlich rückt er mal raus. Was hat er denn vorher gesagt? Das war meine kritische Zeit. Bis ich dann also später durch das Studium der Heiligen Schrift und der Grundtexte dann entdeckte, man muss unterscheiden im deutschen Sprachraum zwischen Wahrheit und Richtigkeit. Deswegen habe ich mir mal kurz meinen Schlüssel geholt aus meinem Briefcase. Also ich sage euch jetzt, das ist der Eingangsschlüssel von meiner Wohnung. Den könnte ich jetzt noch näher beschreiben mit Nummer drauf und so weiter, mache ich nicht. Das ist der Schlüssel vom Gemeindezentrum. Generalschlüssel für alle. Das ist der Schlüssel von unserer vorherigen Wohnung, die wir noch nicht verkauft haben. Aber das ist nur richtig, was ich euch sage, ist noch nicht die Wahrheit von dem, was ich in der Hand habe. Und dazwischen ist dann noch so ein Spannfederring, gehärteter Stahl, aber so dünn, dass er noch biegsam ist. Das nennt man also auch Schlüsselring. Dann kommt hier ein etwas größeres Ding. Da sitzt auch eine Batterie drin und so weiter, Autoschlüssel. Und da sind verschiedene Knöpfe. Wäre alles richtig, wenn ich das erklären würde. Es wäre aber noch nicht die Wahrheit. Und wenn ich das alles dargelegt habe, dann sage ich, und jetzt sage ich euch die Wahrheit. Das ist mein Schlüsselbund. Und so kommt Jesus und hat vorher viele Dinge gesagt. Er hat ja auch geendet gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es nicht, aber ich sage euch jetzt die Wahrheit. Ich sage euch das ganze Paket. Der Heilige Geist wird kommen. Und er wird sich um euch kümmern. Und er wird euch hineinführen in die Wahrheiten. Und er wird wirklich das tun, was ich hier in meiner kurzen Erdenzeit nicht vollenden konnte. Und dann wurde es mir plötzlich wieder sympathisch. Sage ich, Jesus, ja, überhaupt. Wenn der Heilige Geist kommt, der ist dann ja nicht mehr personhaft, weil der ist ja Geist. Das heißt, der ist auf dem Planeten allumspannend, jederzeit abrufbar, zugänglich als Kraft deiner Liebe und. Das ist doch toll. Dann bist du ja immer da, auch wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Mit deinem Geist könnte ich leben, Tag und Nacht, egal in welcher Jahreszeit, ob Urlaub oder Arbeit. Ich könnte, selbst wenn ich krank bin, bin ich nicht allein. Du bist da. Dich will ich haben. Jesus, warme Empfehlung, Heiliger Geist, sehr gut. Sehr gut. Gut durchdacht. Ich sehe die Jünger mit großen Augen und sage, und, wie sieht er aus? Blond, Seitenscheitel oder so. Und er sagt, keine äußere Beschreibung, und das ist typisch Gott, weil er eben für unsere Augen unsichtbar ist. Er beschreibt ihn in seinem Wesen. Und ich nehme mal nur diese drei Dinge. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde. Hast du schon mal einen Sünder versucht zu überführen von seiner Sünde? Das ist ein Unterfangen. Also als Vater von 4, später der Pflegesohn, 5 Kinder. Puh, also die sind ja lieb alle. Aber wenn die dann so im Spielzimmer und dann ist irgendwann clear, und ich sitze unten in meinem Büro, hatte ich so ein paar Jahre dann hochgeguckt. Oh, wer hat das kaputt gemacht? Keiner. Keiner. Und jetzt irgendwie zu sagen, warst du das? Nö, es ist sehr schwer. Aber Gott kennt das. Also er kam dann zu Adam und sagte, du, ich muss mal mit dir reden. Ne? Da die Sünde mit dem Baum und so. Sag ich nicht, also. Frag mal meine Frau. Wer hat die überhaupt hier an meine Seite gebracht? Oh ja, wir können. Oh, wir können. Und die Frau auch. Er fragt die Frau. Ich gehe da nichts ahnend, voller Liebe und Wahrhaftigkeit an dem Baum vorbei und da spricht mich da jemand an. fast übernatürlich. Wie kommt die überhaupt hier im Paradies? Und so weiter. Plötzlich kriegt die Sache natürlich wieder so einen Dreh. Also der Mensch ist Weltmeister im Herausreden, wenn es um seine eigene Schuldbekenntnis geht. Aber mit dem Heiligen Geist geht das wunderbar. Er ist eine wunderbare Kraft. Er kann die Menschen überführen von Sünde. Ich mache ja seit wie vielen Jahren, weiß ich nicht mehr, 25 Jahren vielleicht, Single-Freizeit. Der Himmel wird es mal erklären, warum ich das machen muss. Ich habe mich damals sehr geziert, weil ich wollte nicht als Verkuppler von meinen Kollegen geoutet werden. Aber ist egal, da riecht ein wunderbarer Segen drauf. Ich fliege ein, mittlerweile irgendwo immer im Mittelmeer, 1-200 Singles da zusammen, Mitarbeiter schon da, 2 Tage, ich komme dazu. Und die hatten schon den Abendtisch und den Platz für mich freigehalten. Ich war beim Buffet-Hotel, komme und setze mich dazu, sag Hallo, sitzt mir mein Gegenüber. Und wird mir vorgestellt, ja, der bietet hier Exkursionen an und ist studierter Historiker und hat einen eigenen Betrieb und der wird unsere Gruppe hier und dahin bringen. Ist ja schön, nett, Sie kennenzulernen. Ich hatte dampfendes Essen, ich wollte jetzt essen. Jetzt sagt der Geist zu mir, frag ihn, wo sein Ehering ist. Also ich bin normalerweise ein höflicher Mensch, habe auch gute Erziehung genossen und ich weiß, was Grenzüberschreitung ist. Das wäre eine gewesen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob der verheiratet ist. Ich habe nur gehört, dass er uns mit Touren dient auf dieser Woche. Oh, ich sage, Herr, mein Essen. Und er sagt, nein, frag ihn, wo sein Ring ist. Und ich weiß ja, wer Boss ist. Also darf ich mal fragen, wo ist denn Ihr Ehering? Der kriegt knallrote Ohren und stottert irgendwie Finger zu dick. Ah, dachte ich, er ist verheiratet. Finger zu dick und so weiter. Okay, da durfte ich essen, das war alles, mein ganzer Beitrag. Am anderen Morgen halte ich Andacht, die ganzen Singles da, er steht da hinten irgendwo und lauscht mit halb geöffneter Tür, ohne im Saal zu sein, ruft zu Jesus Christus, seine Sünden loswerden und er kommt zuerst. Sackt da auf die Knie, Mann Mitte 40, heult. Und bleibt, bis die anderen Leute in die Gruppen gehen und wollt unbedingt beichten. Hat lange gebeichtet. Sagte Herr Elze, wissen Sie, was gestern geschehen ist, als Sie mich nach meinem Ehering fragten? In Bruchteil von Sekunden sind alle meine Affären vor Augen abgelaufen, denn ich habe den bewusst abgenommen, um bei all den Gruppen, die ich so durch die Insel führe, als unverheiratet zu gelten, um mit den Frauen da in den Hotels rumzumachen. Und ich dachte mir, das ist doch genial, der Heilige Geist überführt von Sünde. Einfach so. Das ist jetzt ein eifriger Christ, hat eine große Bibel gekauft. Ich hätte nicht so ein großes Ding, aber er wollte ganz und viel, weißt du. Herrlich. Heiliger Geist macht das Leben absolut spannend. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Wenn er kommen wird, wird er die Welt überführen von Sünde. Ein wunderbares Werk. Da, wo Christen zusammenkommen und das ihre Kirche und Gemeinde nennen und es keine Bekehrung mehr gibt, muss ich gar keine Vision haben, um festzustellen, dass der Heilige Geist hier nicht viel zu sagen hat. Boah, sagt der eine, jetzt wird er aber hart. Nö, der ist so. Wenn er da ist, überführt er die Menschen von Sünde. Jetzt könnte ich eine Story nach der anderen. Der Geist auf uns und durch uns hat eine Mission. Und die ist herrlich. Das ist, also du kommst wirklich von der Seite des Lichts und des Siegers. Und selbst schwierigste Persönlichkeiten können binnen kürzester Zeit erkennen, dass Christus der einzige Weg für sie ist, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich will dir ja nur den Geist schmackhaft machen, verstehst du? Deswegen rede ich hier und ich glaube, ihr habt es ja auch schon begriffen. Aber nochmal zur Sicherheit. Er wird uns in die Gerechtigkeit reinführen und er wird uns hineinführen in die Dimension, dass wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Teufel und seinen Dämonen, sondern dass die alle besiegt sind. Der Geist macht dich stark und lässt dich zu einem Kind des Lichts werden. Und dann weißt du, dass der, den du in dein Leben rufst, immer wieder rufst, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ja wie in der Ehe. Man kann ja nicht nur einmal heiraten und sich dann einmal im Jahr anrufen. Das hält nicht. Das muss man leben. Und der Geist ist dazu da, dass wir nicht allein sind. Und diese Gemeinschaft mit dem Geist gilt es zu leben. Und dann heißt es ja auch, wandelt im Geist. Wenn ihr denn nun durch Christus erlöst worden seid, dann wandelt auch in seinem Geist. Es ist so ein alter, mittelalterlicher Begriff. Da denke ich immer an Ludwig II. Oder irgendwie so ein Barockgarten. Und da wandeln dann die hohen Herren mit ihren Frauen oder Frauen, wie auch immer. Also bei uns hieß das früher gehen. Also als meine Freundin, also meine jetzige Frau damals in der Jugend, als ich sie umworben habe, entschieden hat, mich als Freund haben zu wollen, und ich wollte das ja schon länger, dann hieß es in der Jugendgruppe, die gehen miteinander. Wie war bis heute? Die gehen miteinander. Nicht wandeln. Also die gehen miteinander. Das ist ein bisschen mehr. Und Christen mit dem Heiligen Geist können zusammen wandeln oder gehen. Oder ihr wisst schon, was dahinter steckt. Das sind ja nur kleine Überschriften und Begriffe, die etwas sehr Natürliches und auch Bedürftiges öffnen. Der Geist von Jesus ist ein Riesengeschenk. Warum willst du dich fürchten, dich diesem Geist völlig hinzugeben? Warum willst du nicht ein Christ werden, der sagt, Heiliger Geist, ich kann nicht ohne dich? Warum willst du nicht sagen, Vater, mehr davon, gib mir diesen Geist? Und Jesus lehrt einmal und sagt, wie viel mehr werden die, die den Vater bitten um seinen Heiligen Geist, ihn auch bekommen? Also eine Zusage. Der Heilige Geist zwingt niemanden. Der kommt auch nicht, ohne dass du ihn rufst. Und er wird dich nicht bedrängen, wenn du Angst vor ihm hast. Er ist bereit, dir die Angst zu nehmen. Er ist auch bereit, deine ganzen Vorwürfe, die du in dir trägst, warum du nicht reif bist oder bestimmt den Heiligen Geist nicht kriegst und dich nicht wagst, Gott darum zu bitten. Nein, er wird dir helfen, aus all diesen Selbstvorwürfen herauszukommen und sagen, hör mal, wenn du Jesus angenommen hast und ein Christ bist, dann bist du das Gotteskind, das den Heiligen Geist als Beistand rufen kann. Und zwar in vielfältiger Weise. Zunächst einmal, komm in eine tiefe und echte, andauernde Verbindung mit dem Heiligen Geist und lass dich in diesen Geist reintaufen. Das ist sowieso so wie ein Kuss, oder? Jetzt gehen wir zusammen. Das ist ein Riesenkrafterlebnis. Da kommen wir morgen drauf. Meine Intention und mein Auftrag war, zu sagen, der Heilige Geist, du brauchst ihn. Und lern ihn kennen und bring deine Vorbehalte zu Gott und sag, Herr, vergib mir, dass ich den so außen vor gelassen habe. Ich tue immer noch so, als wenn ich ein rechter Christ sein könnte, aber wenn ich ehrlich bin, bringt es gar nicht immer so viel Spaß. Und doch spricht der Herr, wenn der Geist kommt, wo er ist, bei den Leuten ist Freiheit. Freiheit. Und spricht von der Schönheit des christlichen Glaubens, auch von der Leichtigkeit des christlichen Glaubens. Wenn man jetzt Paulus, dieser Leidensapostel, als Beispiel nimmt, ne, der sagt, immer sind wir herumgeführt im Triumphzug unseres Herrn durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann würde ich sagen, was, wie bitteschön? Du bist verfolgt, du hast üble Nachrede ständig, du saßt im Gefängnis hier, saßt im Gefängnis da, da mal wieder eine Auspeitschung, einmal haben sie dich gesteinigt, wo ist denn dein Triumphzug? Sagt er, innen bin ich in der Freiheit des Geistes Jesu. Egal, was um mich herum passiert, das haut mich nicht um, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich da jetzt depressiv mein Christenleben führe, sondern das ist so eine Aufstellkraft, würde der Schweizer sagen. Ich bin aufgestellt durch eine Kraft, die Gott mir anbietet. Wir wollen noch aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist durch deinen guten Geist. Und wir danken dir für Hilfe, dein Wort lebendig zu erfahren. Und wir glauben, dass du hier bist, um uns zu dienen. Ich danke dir für jeden Menschen, der in diesem Raum ist und sich Zeit genommen hat für dich und dein Anliegen. Und ich weiß, dass du hier bist, um zu antworten, um zu helfen und zu dienen. Und darum möchte ich dich ganz herzlich bitten, Vater, im Namen Jesu, hilf Leuten mit dem Heiligen Geist, bedingungsloser und tiefer und kraftvoller zusammenzukommen. Und nimm ihnen weg ihre Gedanken, die sich dagegen stellen, ihre Erfahrung, Herr, dass sie keinen Schwarmgeist haben wollen oder was auch immer, nimm sie ihnen weg. Bereite die Herzen zu, damit die Dinge, die du dir vorgenommen hast, an diesem Wochenende wirklich geschehen können. Und während wir so vor Gott stehen im Gebet, möchte ich als Diener von Jesus Christus in seinem Auftrag etwas weitergeben. Eine Frage. Brauchst du Hilfe, um dich bedingungslos dem Heiligen Geist hinzugeben? Welche Gedanken hindern dich? Welche Ängste hindern dich? Welche falsche Bibellehre hat dich blockiert, dem Heiligen Geist, dich völlig hinzugeben und den Vater bitten, dass er durch Christus dich mit Heiligem Geist tauft und die Liebe Gottes wie ein großer Kraftstrom in dein Herz kommt? An diesem Abend möchte Jesus Menschen helfen, ihr Desinteresse, ihre Ängste, ihre Distanz, ihre Kritik aus ihren Herzen und Gedanken zu nehmen durch ein Wunder. Und ich rede das, weil ich das glaube. Es ist eine Sache, wo wir sagen, na, kann ich einmal probieren, aber es ist eine andere Sache, was Gott dann tut. Und er macht nichts ohne deine Erlaubnis. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du Hilfe brauchst, dich dem Heiligen Geist freier, unbedarfter, kindlicher, vertrauensvoller hinzugeben, warum auch immer, wenn du diese Hilfe brauchst, dann möchte ich dich einladen, hier nach vorne zu kommen. Warum? Weil du ein Glaubenswerk machen musst. Der Glaube nur, dass Gott dir Vorbehalte wegnehmen könnte, ist eine Geschichte, aber dieser Glaube braucht ein Werk. Und es wäre ein Werk, das ich dir vorschlage. Verlass deine alte Position und komm als ein Ausdruck deines Glaubens, dass Gott dir helfen kann, dich kindlicher und hingebungsvoller dem Heiligen Geist zu öffnen. Hier nach vorne und lass dir von Gott dienen. Ich werde hier vorne ein Gebet sprechen mit euch und rechne damit, dass geistlich in euch etwas passiert. Und Jesus euch Ängste wegnimmt und auch Gedankengebäude niederreißt und euch unbedarft, glaubensvoll offen macht, wenn wir morgen um die Taufe im Heiligen Geist beten oder um eine Neuerfüllung des Heiligen Geistes beten. Jetzt dürft ihr reagieren, auch wenn ihr es vielleicht nicht gewohnt seid, aber ich mache das jetzt mal so an diesem Abend. Kommt heraus aus euren Reihen, bleibt noch ein bisschen stehen, dass euer Nachbar durch kann. Und bring dein Herz mit. Bring deine Spannung mit, die du hast. Und signalisiere einfach, da brauche ich Hilfe. Gelobt sei Gott. Vielleicht seid ihr so gut, die hier in dem mittleren Gang steht, dass ihr hier noch weiter ein bisschen Platz macht, dass die Leute nicht so weit hinten stehen. Hier vorne rechts ist ja noch schön Platz. Dass ihr ein bisschen näher kommen könnt. Seid so gut, kommt hier mit nach vorne durch. Kommt weiter durch. Lieben Leute, die hier vorne steht, ich gebe euch jetzt einen Rat und ermutige euch, ihn zu befolgen. Sagt dem Vater im Himmel, im Namen Jesu, warum ihr hier vorne steht. Bringt ihm eure Geschichte. Müsst es nicht endlos machen. Bringt die Überschriften. Eure Kritik. Bringt ihm die Lehre, die euch blockiert hat. Warum ihr hier steht. Lade ich euch ein zu einem glaubensvollen Gebet. Bete, Vater im Namen Jesu, bitte, nimm mir diese Vorbehalte. Nimm raus die Kraft der falschen Erfahrung aus meinen Erinnerungen. Nimm diese Kritik aus meinem Inneren. Vergib mir, wo ich über andere gelästert habe, die sich dir hingegeben haben. Vergib, wo ich selber Gott spielte und alles in Kontrolle habe. Bring deine Sachen ihm und bitt ihn, dass er es dir nimmt. Dass er dir vergibt, dass er dir gnädig ist. Bittet die Hilfe des Herrn für euch und euer Herz, eure Gedanken. Vater, im Namen Jesu Christi mache ich mich eins mit den Frauen und Männern, die hier vorne stehen und dem Ruf deines Wortes gefolgt sind. Ich bitte dich, Herr, du allgegenwärtig, der du allgegenwärtig bist mit deinem guten Geist. Bewirke Reinigung der Herzen durch die Vergebung des Blutes Jesu Christi. Heiliger Geist, ich bitte dich, heile Wunden, auch schräge Erfahrungen, auch Ängste sollen einfach so verschwinden. Kritik soll sich auflösen wie der Nebel unter der Sonne. Göttliches soll auf diese Leute kommen. Vater, das segne ich in Jesu Namen, dass ihr Herz in Bezug auf deinen Heiligen Geist wieder kindlich eingestimmt ist. Und vertrauensvoll eingerichtet ist. Ich segne euch mit Glauben, dass Gott seinen Geist für euch hat. Ich segne euch mit Hoffnung, dass ihr nicht so schlimm seid, dass es an euch vorübergeht, sondern das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Das ist die gute Nachricht und die Botschaft des Herrn. Und ich segne euch, dass auch über diesen Gottesdienst hinaus das Wort des Herrn in euch weiterarbeitet und in euch ein Verlangen und eine Erwartung schafft, die es dem Herrn leicht macht, euch morgen zu beschenken. Mit dem, was er euch geben will. Und wenn du diesen Segen annehmen willst, dann sage laut Amen. 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 Dürft gern auf euren Platz gehen.